Danke jetzt schon für euer Mitbeten. Ich muss pünktlich aufhören, habe ich gehört. Ich versuche mal pünktlich anzufangen. Ich bin innerlich so in einer Reihe. Seit ich von dieser Auszeit zurück bin, habe ich ein Thema auf dem Herzen und von dem kann ich nicht mehr aufhören zu reden. Die da waren am 29. Juli, die haben die Predigt gehört aus Lukas 5, wo es darum ging, dass Jesus mit Petrus im Boot saß und nach seiner Predigt hat Jesus dem Petrus einen Auftrag gegeben, fahr bitte nochmal raus und wirf die Netze raus. Und der Petrus war ganz frustriert und sagte, du, wir haben die ganze Nacht uns angestrengt und nichts gefangen, aber weil du es sagst, fahre ich nochmal raus. Und ihr wisst, was passiert ist. Er hat nur das getan, was er sonst auch getan hat, ein Netz rausgeworfen. Aber weil er es getan hat, als Jesus es gesagt hat, ist was passiert. Etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches. Die Netze waren so brechend voll, dass sie es nicht mit dem eigenen Boot bewältigen konnten. Das zweite Boot musste auch noch schnell kommen. Und auch das war brechend voll und beide wären schier abgesoffen, weil so viele Fische drin waren. Und der Auftrag, den Petrus nach diesem außerordentlichen Ereignis bekam, war, du sollst ein Menschenfischer werden, Netze rauswerfen. Und das ist das, was ich empfinde, was mich betrifft, aber ich glaube, dass es auch das ist, was Jesus für dich empfindet. Du sollst auch Menschenfischer sein. Und letzten Sonntag habe ich da einfach angeknüpft mit dem Bericht aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15. Da ist Jesus dabei, genau das zu tun, was er dem Petrus angekündigt hat, nämlich Menschen zu fischen. Und Jesus war mit Menschen zusammen, die halt mehr so die Freaks waren, die mehr so am Waisenhausplatz abhängen oder im Brötzinger Park da draußen, so die, mit denen eigentlich die anderen nicht so viel zu tun haben wollten, die mit den Bierflaschen und die mit den Drogen, die so am Rand der Gesellschaft waren, die Zöllner, die Sünder, die Huren, auf die hat man doch runtergeguckt. Mit denen wollte doch keiner was zu tun haben. Und Jesus ist dahin, ganz gezielt, und hat sich mit denen unterhalten. Er hat es geliebt, sich mit Menschen zu unterhalten. Und gerade mit denen, die so am Rand waren, denen man ständig nachgerufen hat, was seid ihr doch für Kotzbrocken, was seid ihr doch für Versager, was seid ihr für Loser, was seid ihr für Sünder. Gerade zu denen hat es ihn hingezogen. Die wussten nämlich, was sie sind. Verlorene. Und denen hat er seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt und er ging noch einen Schritt weiter und hat sogar noch mit denen gegessen. Ja. Eine enge Gemeinschaft. Eine große Nähe. Und da haben sich die Pharisäer tierisch aufgeregt und haben Jesus versucht, in die Parade zu fahren und ihn aufzuhalten, dass er das sowas nicht tun kann. Als Rabbi tut man sowas nicht. Und dann hat Jesus in Lukas 15 etwas berichtet, drei Gleichnisse gebracht, gleich drei Gleichnisse, um eine Tatsache deutlich zu machen. Da war das Gleichnis vom verlorenen Schaf, da war das Gleichnis vom verlorenen Groschen und da war das Gleichnis schließlich vom verlorenen Sohn. Und da wollte deutlich machen, jedes Mal ging etwas Wichtiges, etwas Wertvolles verloren. Und es wurde eine ungeheuer groß angelegte Suchaktion gestartet, um das Verlorene wiederzufinden. Und als es wieder gefunden war, wurde ein Fest gefeiert. Und Jesus erklärt es zweimal deutlich, dreimal noch deutlicher. Darum wird Freude sein im Himmelreich über einen Menschen, der Buße tut, der umkehrt, der sich retten lässt. Mehr Freude als über 99 Gerechte, die es nicht nötig hatten. Jesus, macht's vor, worum es geht. Beim Menschenfischen, beim Netz auswerfen. Und ich habe mir für heute vorgenommen, an der Stelle einfach anzuknüpfen, nicht mehr mit dem Lukas, sondern diesmal mit dem Matthäus, mit einem Vers aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Eigentlich zwei Verse, aber ich werde nur einen heute auslegen können. Da steht in Vers 13 und 14 Folgendes. Ich glaube, das habe ich sogar mitgebracht. Ja. Ich habe so einen Salzstreuer hier dabei, deshalb der große. Ihr, ohne Ausnahme, ihr seid das Salz für die Welt. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht der Welt, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Über das Licht will ich heute nicht sprechen, da kommt noch eine andere Predigt, aber über das Salz. Wie gesagt, Gott sind die Menschen dieser Welt so ungeheuer wichtig. Ihr kennt es doch alle auswendig, wie wichtig sie Gott sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hergab. So wichtig bist du, Gott. Und wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der verloren war, er hätte seinen Sohn gegeben für dich. Gott sind Menschen wichtig. Er liebt die Sünder und er ruft sie, er sucht sie, aber das tut er durch dich und mich. Und Jesus macht es seinen Jüngern klar mit diesen Worten: Ihr seid das Salz der Erde. Was will er eigentlich damit sagen, Jesus? Das ist der erste Punkt der Predigt jetzt. Was will Jesus eigentlich damit sagen, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Ja, was bewirkt denn Salz? Ich nehme mal Publikumsvorschläge an. Habt ihr eine Idee? Konservieren, jawohl. Würzen, genau. Macht fades Essen schmackhaft. Also ihr seid voll auf der Spur hier. Wenn die Köchin verliebt war, dann kann sowas auch passieren, genau. Ja, also, aber es macht auch durstig, oder? Wer schon mal bei einer Familienfeier oder Party oder in der Kneipe die Salzbrezeln quäspert hat oder die in die Dose gegriffen hat mit den gesalzenen Nüssler. Ne? Was will man dann hinterher? Man will was trinken, vielleicht ist auch eine gewisse Absicht dahinter, um den Durst etwas anzuregen, gibt es vorher Salz. Und da würde ich auch sagen, es stimmt auch an der Stelle, Salz macht durstig.
Und Salz klingt
Rotweinflecken. Also wir kommen noch auf viele Spuren. Ob das Jesus auch gemeint hat, weiß ich jetzt nicht, aber es passt auf jeden Fall. Ja, dieses Mineral ist lebensnotwendig, genau. Also, ich bin begeistert, ihr seid eine sehr lebendige Gemeinde. Salz will ich auch festhalten, ich will mich auf ein paar Dinge begrenzen, ich habe mich auf nur ein paar vorbereitet, gell? Salz macht durstig. Aber es würzt auch das Essen, ist beim Kochen ganz vieler Gerichte unersetzlich. Wenn etwas zu fade schmeckt, greifen wir automatisch irgendwie zum Salz und würzen nach, um den Geschmack einfach zu verbessern. Also ich mag kein Frühstücksei ohne Salz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schmeckt es nur so. Drittens konserviert Salz auch bestimmte Lebensmittel. In der Zeit, als es noch keinen Kühlschrank gab, da hat man Salz benutzt, um Lebensmittel vor dem Verderben zu schützen. Und ich frage mich mit euch jetzt, an welche dieser Funktionen, also mit dem Streusalz weiß ich jetzt nicht, ja, und mit Rotweinflecken weiß ich auch nicht so recht, aber an welche...
Absorbiert. Ja, das bindet die Flüssigkeit. Streut es um und dann saugt sich die Salz mit den Flecken voll.
Ja, ich bündel nochmal zurück, ich führe euch nochmal zurück. An welche dieser Möglichkeiten hat Jesus vor allem gedacht, als er seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde? Vielleicht sind wir bei so vielen Möglichkeiten auch überfragt, keine Ahnung. Wenn man in Kommentaren nachliest, die sind sich auch nicht so ganz schlüssig, was in allem, was es Bestimmtes war. Vielleicht waren es auch ganz viele Sachen. Es ist möglich, dass Jesus mit dieser Metapher auf das Durstigmachen abzielte. Ja. Wo Christen mit dem Heiligen Geist auf einer Wellenlänge leben. Ich sag's nochmal, wo Christen mit dem Heiligen Geist auf einer Wellenlänge leben. Ganz bewusst mit ihm leben. Da kann er sie führen. Da kann er sie füllen. Mit Sinnbewusstsein, mit Frieden und Freude. Da entsteht im Umfeld von uns ein Durst, weil die Menschen an uns etwas erleben, etwas spüren, etwas wahrnehmen von Jesus in uns. Und das macht sie durstig. Sind wir so salzig, dass die Menschen um uns herum es wahrnehmen? Und vielleicht sogar nachfragen, hey, was ist denn bei dir eigentlich los? Du bist so anders. Christus in uns ist so anders. Wenn Christen ein Leben führen, das Jesus Christus Ehre macht, dann halten sie dadurch den moralischen Verfall der Gesellschaft auf. In puncto konservieren. Christen haben nämlich Werte, die Verfall aufhalten und verhindern. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, in dieser Welt etwas zu konservieren, etwas aufzuhalten. Ihr wart, glaube ich, auch bei der Demonstration gegen diesen neuen Bildungsplan in Stuttgart und habt gemerkt, welchen Gegenwind das in unserer Gesellschaft bedeutet, Position zu beziehen für Werte. Ist gar nicht so leicht, dann gerade zu stehen. Und jedes Mal, wenn ich höre, dass es in Berlin im September den Marsch für das Leben gibt, für das ungeborene Leben, dann merken wir, wie sehr es in unserer Gesellschaft bergab geht und wie schwer es ist, dem sich entgegenzustellen. Dass es Mut kostet, im Hinblick auf die Abtreibungsfrage, auf Umweltprobleme, auf Rassismus oder Flüchtlingsfragen, den Verfall der Familie. Wo Christen ihr Leben auf Gott ausrichten, da benutzt er sie, um die Welle des Bösen aufzuhalten. Aber wir müssen eben den Mund aufmachen, ne? Salz der Erde. Wenn Christen ihren Glauben auf authentische und unerschrockene Art ausleben, bringen sie hier und da auch Geschmack in eine fade Suppe rein. Da sorgen sie für Überraschungen und gespitzte Ohren. Was hast du gesagt? Hä? Wieso ist es so bei dir? Ich finde es cool, dass der Uli Loth jetzt in dem Fall vor einigen Wochen mal erzählt hat, dass eine Frau aus dem Betrieb zu ihm kam, weil sie einfach gewusst hat, das ist ein gläubiger Mann oder was hat sie dir gesagt? Irgend sowas. Sie wusste es. Irgendwie hat sie es rausgekriegt. Also irgendwie hast du dann auch nicht alles geheim gehalten, sondern du hast irgendwas vermittelt mit Worten oder Werken. Keine Ahnung. Aber es war nicht geheim. Sie kam auf dich zu. Und wenn wir so leben, dann rütteln wir die Mitmenschen auf, fordern sie heraus und bringen sie ins Nachdenken. Ab und zu werfen wir auch schöne Ordnung durcheinander, die sich die Menschen um uns herum selbst eingerichtet haben. Kurz gesagt, wir streuen etwas Würze in das Dasein der Mitmenschen. Christen, die echt sind, lebendig. Christen, die in wirklicher Nähe zu den anderen Menschen auch leben, so wie Jesus bei den Zöllnern und Huren. Die braucht diese Welt. ihr seid das Salz der Erde. Wir brauchen einen ganz hohen Grad an konzentrierter Echtheit, dass wir nicht so ein bisschen christlich sind, sondern dass wir wirklich mit ganzem Herzen Jesus verkörpern in unserer Stadt Pforzheim, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dass wir es ganz bewusst sind, dass wir so stark uns von Jesus prägen lassen, dass die Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können, in unserem Leben seine Macht und Gegenwart nicht mehr leugnen können. Bei dir ist wirklich was anders. Ihr seid es. Wenn ihr euch nach eurer Identität fragt, hier gibt uns Jesus Identität. Wir sind seine Boten, Botschafter, seine Menschen, die Menschenfischen, die etwas bringen von diesem Reich Gottes, die etwas bringen von Christus. Und Jesus weist auf eine Gefahr hin mit dem Salz, dass es in seiner Kraft verloren gehen kann. Das ist schon heftig. Salz, das nicht mehr nach Salz schmeckt, braucht keiner. Salz, das seine Wirkung verloren hat, kann keiner gebrauchen. Das schüttet man raus, das kommt in den Abfall. Jesus sagt hier mit dem Hinweis, ihr seid das Salz der Erde, dass es auch eine Gefahr gibt, dass man diese Salzkraft verlieren kann. Wie kann das Salz denn seine Kraft verlieren? Ihr müsst mir jetzt nicht antworten, aber darüber nachdenken. Wie kann das Salz seine Salzkraft verlieren? Ich persönlich kam auf folgende Antworten. Mein Salz verliert seine Kraft, wenn meine Beziehung zum himmlischen Vater dünn wird, vernachlässigt wird. Wenn ich selbst nicht mehr von der Quelle Gottes Kraft bekomme, wenn ich nicht dranbleibe in dieser Beziehung zu ihm, wenn ich das vernachlässige, wenn sich im Gegenzug sogar sündige Gewohnheiten in meinem Leben und Denken einnisten können, wenn es Dinge gibt, die ich vor anderen verheimlichen muss, weil ich mich dafür schämen müsste, dann verliert mein Salz seine Kraft. Und dann kann ich nichts mehr bewirken. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte, wo das Salz seine Wirkung verliert. Dieser Salzstreuer, den habe ich bei uns im Campingbus dabei, hat extra einen Deckel, damit es nicht aus Versehen ausgeschüttet wird. Aber wie ist das mit dem Salz, das du bist? Entwickelt das seine Kraft am meisten dadurch, dass es in diesem Behälter bleibt? Boah, Salz, Power, was führe ich für ein tolles geistliches Leben. Ich finde mich richtig gut. Aber ich komme nie aus diesem Ding raus. Ich komme nie aus der Komfortzone Gemeindehaus raus. Ich zeige mich eigentlich nur anderen, wenn ich mal gerade hier im Gottesdienst bin. Was ich für ein toller Christ bin. Ich provoziere ein bisschen heute Morgen. Ist mir klar. Mache ich gern. Ich provoziere mich auch selber. Dieses Salz gewinnt seine Kraft und entfaltet sie dadurch, dass es was tut? Dass es rausgeht, dass es ausgestreut wird. Mitten unter die Leute. Mitten unter die Leute. Ihr habt sicher auch von diesen besonderen Christen gehört, die sich U-Boot-Christen nennen. Die tauchen am Sonntag, nachdem sie aus dem Gottesdienst rausgehen, mit dem U-Boot ab und gehen als ganz gewöhnliche 0815 Menschen in ihren Alltag, in ihre Familie, in ihre Nachbarschaft, in den Arbeitsplatz. Keiner weiß, was die so treiben. Man sieht sie ganz normal Mittagessen einnehmen. Man sieht sie pünktlich nach Hause gehen nach der Arbeit. Man hat gar nichts gemerkt, was das für Leute sind. Aber dann ist Sonntagmorgen. da plötzlich sind sie wieder da. Juhu, schön, dass es Gottesdienst gibt. U-Boot-Christen, da kriegt die Welt um uns herum nichts mit von Christus. Das Salz muss raus. Du und ich, wir müssen hin zu den Menschen. Wir brauchen eine Nähe zu ihnen. Wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen es wirklich wollen. Und das finde ich so klasse beim Sven, Bikers for Christ. Er hat nicht nur ein Hobby, das er liebt mit den Bikes, sondern er hat eine Liebe zu den Menschen, die Bikes fahren. Und das sind meistens Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das sind manchmal auch recht krasse Typen, stimmt's? Also es sind so die Schränke in aller Regel und tätowiert bis dort hinaus und mit Sex, Drug and Rock'n'Roll drauf. Keine Ahnung. Jedenfalls Menschen, mit denen wir normalerweise keine Freundschaft schließen. Normalerweise, sage ich, ne? Aber ich sage ja, das Salz muss raus. Und ich finde es einfach klasse, dass du rausgehst zu diesen Bikern. Und da bist du uns allen ein Vorbild. Welche Menschen legt Gott dir aufs Herz, zu denen du hin sollst, damit das Salz in Berührung kommt mit ihnen? Jesus gebraucht ein ungeheuer starkes Bild, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann ist das nicht nur Tischdekoration. Erkennt ihr an diesem Beispiel vom Salz diese Komponenten, ein hoher Echtheitsgrad und die Nähe zu den Menschen, die unabdingbar ist, ist nötig, damit wir diesen Auftrag erfüllen können, einen guten geistlichen Einfluss zu nehmen auf unsere Familien, Nachbarschaft, Menschen, mit denen wir in Berührung kommen. Jesus hat es vorgelebt. Und der Petrus, der hat sich davon absolut erfüllen lassen von diesem Auftrag. An Pfingsten ging es los, volle Power, raus mit dem Salz zu den Menschen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, da hatte gut reden, der Joachim, als Profi-Christ. In jedem zweiten Satz kann der sagen, ich bin Pastor und da ist eh alles klar. wie kannst du, aber ich sage auch ganz bewusst, wie können wir etwas dafür tun, dass die Salzkraft in uns erhalten bleibt, zunimmt und wirksam wird? Was können wir da beitragen? Was ist da eigentlich unser Beitrag? Ich glaube, dass es die ganz einfachen, alten, bekannten geistlichen Übungen sind, womit wir wirklich Anschluss haben, permanenten Anschluss haben an unseren Vater, an die Quelle der Kraft, wo unsere Salzkraft erneuert wird, Tag für Tag. Und sogar noch schärfer wird. Beim Lesen der Bibel. Du brauchst nur Bibel lesen. Du musst jedes Auto mal tanken, wenn es einen Tank leer hat, oder? Sonst geht nichts weiter. Aber du musst deinen Geist füllen. Und da kannst du was tun. Du kannst dich entscheiden. Ich mache eine Gewohnheit draus. Und wenn ich nur mit einem Kapitel anfange, aber ich mache eine Gewohnheit draus. Und wenn es nur 5 Verse sind am Tag, ich mache eine Gewohnheit draus, ich fange an. Und du wirst sehen, das macht einen Unterschied, was da bei dir im Geist und im Herz ankommt und Kraft entfaltet. Denn wir lesen die Bibel nicht ohne Wirkung. Denkt nicht, ihr lest ohne Wirkung. Es hat immer Wirkung. Ob du die gleich fühlst oder nicht. Es richtet aus, wozu Gott es sendet. Fast schon gefährlich, Bibel zu lesen, ne? Hammer. Aber es ist ja nicht das Einzige. Diese Salzkraft gewinnst du, wenn du mit ihm sprichst, mit ihm, unserem Herrn und Schöpfer. Diese Salzkraft, die entwickelt sich auch, wenn wir teilnehmen in Hauskreisen und Kleingruppen, in denen andere Christen sich treffen, die den gleichen Wunsch in sich tragen. Ich will, dass mein Leben andere Menschen ansteckt, dass diese Salzkraft sich auswirkt. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Eltern, dass meine Kinder, dass meine Geschwister in der Familie Jesus kennenlernen. Ja, da braucht man auch andere Christen, mit denen man gemeinsam dann anfängt zu beten. Ohne Inhalte zu nennen, aber der Stefan und ich haben eine Zeit lang eine Minigruppe gelebt. Sollten wir wieder machen. Ne? In dieser Minigruppe haben wir über eine längere Zeit nur drei Dinge getan. Wir haben uns vereinbart, wir wollen, bis wir uns wiedersehen, in der Regel eine Woche später, diese fünf Kapitel in der Bibel lesen. Jeder die gleichen. Und dann, wenn wir uns wieder treffen, tauschen wir uns aus, was haben wir erkannt, was war für uns wichtig und so weiter. Und wenn einer von uns das nicht geschafft hat, dann haben wir uns verpflichtet, dann fangen wir von vorne an. Und da haben wir manchmal Woche um Woche von vorne angefangen. Aber es hat sich etwas verändert. Und wir haben uns gegenseitig ein Stück weit erlaubt zu fragen, hast du es geschafft? Und das Zweite, was wir getan haben, wir haben beide Freunde in unserem Freundeskreis, die Jesus nicht kennen. Wir haben angefangen, für diese Freunde zu beten miteinander. Und das Dritte, und das war vielleicht das Schwierigste, jeder hat so seine Kämpfe. Jeder hat so seine Schwachpunkte, wo man schneller versagt als andere. Und wir haben uns erlaubt, anhand von ein paar Fragestellungen sehr persönlicher Art, dass der Stefan sagen konnte, Johann, wie hast du es die Woche erlebt? Wie ging's? Oder umgekehrt. Und es war nicht immer ganz bequem, aber sehr ehrlich und aufrichtig. Und das hat was verändert. Wenn du willst, dass deine Salzkraft zunimmt, dass es deine positiv gemeinte Schärfe gibt, deine Kraft, dann triffst du Entscheidungen auch heute in diesem Gottesdienst. Dass du sagst, ich will nicht so weitermachen wie bisher. Ich möchte dem nachkommen, in dieser Bestimmung leben, die Jesus für mich hat. Ich möchte Salzkraft haben und Auswirkung haben, die die Menschen wahrnehmen. Das wirkt sich dann aus in tatkräftiger Mitarbeit, in Gemeinde. Unsere Bemühungen, unseren Glauben aktiv an andere weiterzugeben. Ich habe fasziniert gehört, dass beim hörenden Gebet jetzt auch Teams da sind, die, wenn das hörende Gebet stattfindet, rausgehen. Zweier-, Dreier-Teams, sogenannte Schatzsucher. Die lassen sich von Gott vorher inspirieren, kriegen bestimmte Gedanken, auf welchen Menschen sie jetzt suchen sollen auf der Straße und sprechen die Leute an. Und jedes Mal, Claudi darf mir ja nichts sagen, wenn sie da zurückkommt, aber sagt mir, die kommen mit leuchtenden Augen zurück. Die haben was erlebt. Die haben sich entschlossen, raus mit der Botschaft. Und zwar zu ganz bestimmten Menschen jetzt. Ich glaube, das geht ja auch nicht viel anders, Sven, wenn du mit den Bikern im Gespräch bist und Jesus bekannt machst, auf irgendeine Weise. Das macht was mit uns. Wir gehen da nicht leer aus. Hört euch das einfach an, das habe ich gestern im Internet gefunden. Eine Katharina schreibt, unsere Schatzsuche war diesmal total wunderbar abgefahren, gesegnet, einfach total von Gott vorbereitet. Als wir nach unserer Schatzsuche am Samstag in Stuttgart nach Hause kamen, redeten wir noch bis spät in die Nacht von all den wunderbaren Begegnungen mit den Schätzen. Eine wunderbare Begegnung hatten wir mitten in Stuttgart in der Nähe vom Kino Gloria. Wir hatten mehrere Hinweise, die auf diesen Ort hinweisen, wie Kino, Asiate, Friseur. Und so gingen Steffi und ich in den asiatischen Imbiss hinein und hielten Ausschau nach dem Schatz. Spannend hört sich das an, ne? Leider passte nichts zu unseren Hinweisen auf unserer Schatzkiste. Unter anderem hatte Steffi weiße Pelzjacke. Doch niemand hatte solch eine an und so verließen wir den Imbiss wieder und wechselten die Straßenseite. Wir waren uns ganz sicher, dass wir irgendwo hier den Schatz finden mussten. Da ganz plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel 30 Meter weiter eine Frau mit weißer Pelzjacke hinter einer Hauswand verschwinden. Da ist der Schatz, rief ich Steffi zu. Wir nahmen unsere Füße in die Hand und beeilten uns, um sie einzuholen. Voller Freude erklärten wir ihr und ihrem Mann, warum wir uns so beeilt hatten und dass sie Gottes Schätze sind. Als wir ihnen das gesagt hatten, bekamen sie vor Erstaunen den Mund nicht mehr zu. Und wir auch nicht. Denn sie waren total überwältigt. Gerade in dem Moment, kurz bevor wir sie angesprochen hatten, haben sie über Jesus und den Glauben geredet. Und jetzt kommen wir und sagen ihnen, wie wertvoll sie für ihn sind. Wir waren alle total begeistert, wie Gott uns zusammengeführt hat. Dann zeigte sie uns die Schläuche unter ihrer Pelzjacke. denn sie musste gerade einen Langzeittest durchführen, in dem getestet wird, ob mit ihrem Herzen oder einem anderen inneren Organ alles in Ordnung sei. Wir durften für sie beten und wir spürten alle, wie der Himmel über uns offen war. Danke, Jesus. Das ist ja nur eine Geschichte von ganz, ganz vielen. Ich habe hier letztes Jahr den Ulrich Lück gehört, der da drin andere unterrichtet, wie sie auf diese Weise das Evangelium weitersagen können. Das ist nur eine Möglichkeit, es gibt noch viele andere. Aber raus mit dem Salz. Und dann fängt nicht nur das Leben anderer Menschen an, berührt zu werden, verändert zu werden, sondern auch dein eigenes. Du bist immer selbst der Beschenkte. Der tägliche Kontakt mit Gott, mit seinem Wort, macht uns offen für die Führung, die sein Heiliger Geist für uns bereithält. Es motiviert uns, dass wir auch außerhalb der Glaubensfamilie am Sonntagmorgen Menschen erreichen für ein Leben mit Gott. Lassen wir uns neu von der Liebe zu den Menschen erfüllen. Lassen wir uns neu davon erfüllen, was wirklich zählt. Ihr seid das Salz der Erde. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für die Menschen in meinem Leben, die den Unterschied gemacht haben, weil sie Salz waren. Weil sie unerschrocken waren, mich anzusprechen und sich nicht von meiner Fassade haben abhalten lassen. Danke für die so klar gepredigt haben, dass ich es verstanden habe. Danke für die, die mich da an der Hand genommen haben und nicht locker gelassen haben. Und ich bitte dich einfach, dass wir auch solche Menschen sind für andere. Und da, wo wir heute Morgen entdeckt haben, oh, es ist ein bisschen fad geworden, da hilft uns in unserem Herzen neu, diese Entscheidung festzumachen. Ja, ich will. Ja, ich will auch alles ausräumen, was im Weg steht, wo Schuld sich angehäuft hat. Ich will mich nicht mehr davon behindern lassen. Herr, da hilf, dass heute Morgen eine Gelegenheit ist, es loszulassen an deinem Kreuz. Sich neu füllen zu lassen von deinem Geist. Und wir laden dich ein, komm, füll jeden von uns, dass wir mit voller Salzkraft durchstarten in den Alltag. Und dort für dich leben, Jesus. Wir wünschen uns, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Wir wünschen, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Lass uns eine Gemeinde sein, lass uns Menschen sein, die das wirklich leben, die darin wachsen. Danke, Vater, für das, was du hilfst, dass es heute nicht verloren geht und dass es wirksam wird in den kommenden Tagen zu deiner Ehre. Amen. Raus mit dem Salz.
Ja, vielen Dank, Joachim. Ich mag die Predigt. Sie hat mich herausgefordert und was mir gut gefällt, ist, das ist eine Alltagspredigt. Also ich glaube, die kommende Woche, die nächsten Tage, immer wenn ich irgendwas mit Salz und Würzen zu tun habe, werde ich bei dem Thema sein und das wird mich nicht loslassen. Vielleicht geht es euch ja auch so.